Hey, schon lange her, als wir über einen Teacher haben. He? Wisst ihr, um was es geht überhaupt? Machen wir eine kurze Zusammenfassung, die ersten 20 Minuten? Nein. Aber wir werden sicher eine Zusammenfassung machen. Und gleich möchte ich eigentlich mit dem Text anfangen nachher. Und zwar aus Römer 4. Und, da der Onkel Marc ein bisschen verkältet und ein bisschen heiser ist, hat er gefunden, wir wollen etwas anderes vorlesen. Jemand, der Deutsch kann. Elke! Das macht nichts, das ist gut so. Darf ich dich bitten? Das wäre mega cool.
Also, laut meiner Frau kann ich nicht Deutsch.
Genau.
Aber ich probiere es.
Genau.
Gib mir das Beste.
Ja, das kommt sicher gut.
Also Römer 4.
Römer 4, genau. Neue Genfer Übersetzung.
Genau. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist es wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet? Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind? Und gilt das, was David sagt, auch für die Unbeschnittenen? Wir haben gesehen, dass der Glaube Abrahams als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welcher Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater aller derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Nichts anderes ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erben die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus seinen Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, als er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Wenn das Erbe denen in Aussicht gestellt wäre, denen das Gesetz gegeben ist, wäre der Glaube überflüssig. Außerdem wäre die Zusage dann hinfällig, denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretungen gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, zu glauben, wie Abraham glaubte. denn er ist der Vater von uns allen, genau wie es in der Schrift heißt. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraut auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gibt, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nichts anderes war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Aussage, dass der Glaube Abrahams angerechnet wurde, trifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unserem Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt.
Merci vielmals. Diesen Text werden wir heute zusammen anschauen. Mit ein paar Sachen mit euch anschauen. Und gleich möchte ich eine Grundlage schaffen, um zu wissen, wo wir herkommen. Der Paulus schreibt den Römer einen Brief. Und zwar schreibt der Römer seine Überzeugung, seine Glaubensüberzeugung. Und schreibt ihm das, was er wirklich erkannt hat, was der Glaube wirklich bedeutet. Er schreibt das nach diesen drei Missionsreisen, wo er Dutzende von Gemeinden gegründet hat, Hunderte, aber Tausende von Leuten zum Herrn geführt hat. Und schreibt dann den Römer, der unbedingt dorthin wollte. Auch mal. Und schreibt dann nachher, was er glaubt, was seine Überzeugungen sind. Und hat dort drinnen nachher als Grundlage eines der entscheidenden Statements, die der Römerbrief ausmacht, aus Römer 1, 16 und 17, wo er sagt, Vers 17, denn in der Vergebung zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt die Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Oder? Und jetzt gehe ich noch zu meiner normalen Teaching-Bibel, da komme ich ein bisschen besser draus. He? Genau. Er legt nachher da, in den nächsten zwei Kapiteln, oder zweieinhalb Kapiteln, dass der Mensch, egal wo er herkommt, eigentlich keine Chance hat. Dass der Mensch, egal wo er herkommt, das Gesetz, das wir vorher wieder gehört haben, nicht erfüllen kann. Dass er das nicht schafft. Und legt dann die Grundlage, dass alle auf der gleichen Ebene sind, egal wo sie herkommen. Es spielt gar keine Rolle, ob sie im Gesetz aufgewachsen sind, ob sie total Heiden sind, ob sie irgendetwas zwischen sind, spielt gar keine Rolle. Und zeigt nachher in diesen Abschnitten auf, dass jeder irgendwo einfach das Gesetz nicht in diesem Sinn erfüllen kann. Und dann, am Schluss vom Kapitel 3 kommt dann die Aussage, wo nachher der Luther auch als eine der ganz entscheidenden Grundlagen genommen hat für seine ganze Theologie, seine Überzeugungen, die heute auch eine Grundlage ist von allen reformatorischen Bewegungen, wo die ganze Pfingstbewegung und die ganze Evangelikalen und alle anderen dazugehören, die basieren sich auf dem. Vers 28 heißt so alt 9 dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne Gesetzeswerke allein durch den Glauben. Das ist nachher die grundlegende Aussage. So halten nur dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzeswerke allein durch den Glauben. Und jetzt schauen wir das Kapitel 4 zusammen an. Jetzt kommt der Paulus und nimmt der Abraham als Stereotyp, als Prototyp genau für das. Das Kapitel 4 ist eine Beschreibung von Abraham, seinem Glauben und seinem Weg und wie der wirklich prophetisch war für alle Menschen, die Jesus Christus glauben. Und fährt an und sagt, ja, wie sieht es denn aus? Wie sieht es aus mit dem Abraham? Wo stehen wir? Wo steht er? Wo hängen wir beim Abraham überhaupt an? Der Abraham ist natürlich für die Juden absolut wichtig gewesen. Sie haben sich auch x-mal darauf berufen, dass sie Abrahams Kinder sind. Jesus hat zwar erst einmal anders geantwortet nachher, und sie sind steinhässig geworden auf einen. Wo sie nicht aber nein, wenn der Abrahams Kind wäre, würde er wissen, wer ich bin, dann würde man glauben, die sind im Teufel seine Kinder. Und nein, sie sind natürlich gröberhässig geworden, die Juden. Und haben das gar nicht mögen verleiden. Und darum greift er sich hier wieder das auf, der Abraham als lieblicher Stammvater der Juden. Und, das werden wir ja sehen, als geistlicher Stammvater von allen, die glauben. Von dem her ist er natürlich ganz, ganz eine spezielle Figur. Und mir ist, ich kenne die Geschichte von Abraham natürlich schon lange, ich kenne sie extrem gut, ich kenne sie auswendig, ist über Abraham teachert etwa 25 Mal. Und gleich ist es mir interessant, der Abraham ist eine Schlüsselfigur. Der Abraham ist eine absolute Schlüsselfigur, wenn es darum geht, das Thema Glauben anzuschauen. Absolut von zentralster Bedeutung. Und nachher sagt er, ja, wie sieht es aus? Könnte sich der Abraham rühmen aufgrund von dem, was er gemacht hat? Ja, eigentlich schon. Eine ziemlich grosse Leistung hergebracht. Es gibt ein paar ganz coole Sachen, die wir aus der Geschichte von Abraham nehmen können. Und gleich kann man sich vor dem Herr selber mit gar nichts brüsten. Das ist neu einfach so schön beschrieben, dass sie jetzt sagen, er könnte sich zwar lieblich schon, aber das nützt alles vor dem Herrn nicht. Das ist genau der Punkt, oder? Und nachher kommt die Kernaussage vom Abraham seinem Leben. 1. Mose 15, Vers 6 steht folgendes: Abraham, damals noch Abraham, glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Das ist die häufigst zitierte Bibelstelle in der Bibel. Sie kommt etwa 6 Mal vor. Das ist eine absolut zentrale Aussage. Und es gibt einen interessanten Kommentar, der sagt, das war dem Abraham seine Bekehrung. Dort hat der Abraham seine Entscheidung getroffen für den Herrn. Und zwar eben in einem Zustand, wo wir dann werden sehen, wo eigentlich definitiv nicht menschlich gesehen realisierbar ist. Der Abraham hat Gott einfach geglaubt. Und er hat gesagt, wenn du das sagst, dann ist gut. Dann glaube ich das. Dann vertraue ich darauf, dass du das herbringst. Oder? Und nachher fällt er ein bisschen an, auseinandernehmen, was der Unterschied ist zwischen Glauben und Werk. Und sagt nachher, ja, jetzt schaut mal. Wenn die ihr ein Leben erlebt und versucht, gerecht zu leben und das zum Teil schafft, oder ganz schafft, dann ist das, der Lohn, den der Herr uns gibt, gar nicht mehr ein Geschenk. Sondern es steht uns rechtmäßig zu. Wenn wir durch Werk versuchen, gerecht zu werden, dann, und das ist jetzt interessant, da werden wir noch ein bisschen diskutieren zusammen darüber, dann kommen wir in uns innen zur Überzeugung, dass wir einen gewissen Lohn verdient haben. Und das ist genau die ganz grosse, grundlegende Herausforderung vom ganzen Thema Gesetzlichkeit. Wenn du, egal aus welchem Element du kommst, ein Element an Gesetzlichkeit in deinem Leben trägst, dann hast du dort, wo du gesetzlich bist, das Gefühl, du hast einen Lohn verdient. Du sollst jetzt für deine gute Leistung etwas bekommen. Das, was ich hier sage, wenn du das Gesetz erfüllst, dann musst du die Zusage bekommen. Dann ist es ein rechtmässiger Lohn. Denken wir einfach daran, ich habe vorher zweieinhalb Kapitel lang gesagt, dass es nicht geht. Also geht es nicht. Und gleich, schaut mal, wie wir unterwegs sind. Wie schnell denken wir haben irgendetwas verdient. Für das, was wir gemacht haben. Wie schnell kommen wir auf die Idee, dass wenn ich jetzt hier Atlas wirklich mithelfe, dass ich irgendeinen Lohn dafür bekomme. Oder dass ich eine Anerkennung dafür bekomme. Oder dass wir eine Stellung geben sollte. Dass wir einen Platz geben sollte. Dass sie können. Dieses, jenes. Das ist genau das Gleiche. Wir haben schlicht und ergreifend nichts verdient. Nur das Gericht. Und darum kommt er dann zum Punkt, im Kapitel 5, im Vers 5, wo er sagt, oder? Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Und ich merke, der Glaube ist etwas extrem Zentrales. Es ist absolut entscheidend. Mit Glauben steht und fällt das, was wir machen. Mit Glauben schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Und es ist wortwörtlich eine Glaubensfrage. Ganz eindeutig ist eine Glaubensfrage. Und zwar eben genau das. Glaube ich tatsächlich, dass der Herr meinen kaputten Sack retten kann. Glaube ich, dass er wirklich das einfach im Griff hat? Oder muss ich noch etwas selber dazu tun? Genau das schreibt er an einem Vers, im Vers vor, im Kapitel 28, ohne des Gesetzes Werke. Auf gut Deutsch, ich kann nichts dazu beitragen zu meiner Rettung. Ich muss mich einfach entscheiden, das zu glauben. Ich muss mich entscheiden, zu glauben, dass der Herr mich gerecht gesprochen hat. Dass der Herr mir durch Jesus Christus, das ist der letzte Abschnitt vom Kapitel nachher, für mich ans Kreuz geschickt hat, damit ich aufgrund von seinem Opfertod den Weg habe. Und das ist genau der Punkt. Dort dran scheiden sich dann Geister. Das ist genau das, was darum gegangen ist im Life on Stage. Die, die gemerkt haben, ich will dem Herrn glauben. Und die Entscheidung getroffen, dass sie die, die für das Kreuz sind. Die sagen, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Für mich persönlich. Und dass er mich retten kann aus meinem Zustand. Und so geht er dann weiter und nimmt nachher die zweite Schlüsselfigur aus der Geschichte der Juden. Und das ist der David. Der David wird ja auch als Stammvater, als Vater vom Herrn bezeichnet, lieblich gesehen, als Vorfahren. So der Abraham, und der David ist ein Nachkommen von Abraham. Und der ist ein Nachkommen, der liebliche Herr ist ein Nachkommen von beiden, von dem her. Und darum haben natürlich die Aussagen von David und von Abraham wahnsinnig viel Gewicht. Und darum zitiert er hier David und sagt, der David hat erkannt, dass es Gnade vom Herrn ist, und seine Vergebung, die mich rettet. Er schreibt das in einem seiner Bußpsalmen nach seiner wunderbaren Tat mit dem Uriah und Bathsheba. Und sagt dann dort, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Und selig, was heisst selig? Selig heisst guter Zustand. Selig heisst, in einem guten Zustand sein. Und das ist das, was er hier sagt. Du bist dann in einem guten Zustand, wenn der Herr dir vergibt. Wenn der Herr in seiner Gnade dir begegnet und dir den Weg auftut, den du selber nicht auftun kannst. Es geht nur diesen Weg. Es geht keinen anderen Weg. Und er sagt dann, das ist es. Um das geht es. Das ist der Glaube. Der Glaube ist, ich glaube, dass der Herr durch Jesus Christus mich retten kann. Dass er durch den Herr mir einen Weg gemacht hat von dem her. Und dann kommt er zu einem interessanten Diskurs, wo er darüber diskutiert, ja, in was für einem Zustand hätte der Abraham die Verheißung überhaupt bekommen? Weil das war immer so ein bisschen ein Käder zwischen den Juden und den Griechen. Und die Juden haben natürlich auf die Griechen runtergeschaut. Die Griechen sind alle anderen außer die Juden. Das ist eine Klammerbemerkung. Und gefunden, dass sie alles Heiden, oder? Die laufen völlig schräg und weiss nicht was alles. Und überhaupt, dass sie total unbeschnitten sind. Was ist eigentlich los, oder? Und das war ein Zeichen für die Juden, eines der wichtigsten Zeichen, die Beschnittenheit. Oder? Und dann kommt er und fragt, ja, in was für einem Zustand hätte der Abraham die Verheißung bekommen? Ja, es ist offensichtlich. Der Abraham war dann noch ganz klar nicht beschnitten gewesen. Das heisst, der Abraham war dann rein von dem äußerlichen Zeichen her immer noch ein völliger Heid gewesen. Das heisst, er hat schon in einem heidnischen Zustand die Glaubensverheißung bekommen vom Herrn und gesagt, du wirst selig werden, du wirst gerettet werden, ich mache einen Weg für dich. Bevor so sind das Zeichen bekommen, das Zeichen hat er bekommen, als Bestätigung für seinen Weg, nicht umgekehrt. Mit dem kommt er natürlich dann zum Punkt, wo er sagt, hört, es ist nicht so, dass nur die Beschnittenen den Glaubensweg offen haben, sondern ganz klar alle Heiden und alle Unbeschnittenen, die mir dazugehören, auch. Genau gleich, es spielt gar keine Rolle nachher. Weil Abraham hat es dann bekommen, wo er noch nicht beschnitten war von dem her. Oder? Und er geht dann noch weiter. Im Vers 12. Und fordert natürlich die Juden in dem Sinne natürlich ziemlich aus und sagt, hört, das reine Zeichen der Beschnittenheit reicht nicht. Beschnitten sein und ohne den Fußstapfen vom Glauben vom Vater Abraham laufen, dann ist es gut. Dann gehören wir dazu. Das heisst, es ist absolut entscheidend, dass wir einfach glauben. Dass wir glauben, dass der Herr den Weg für uns parat gemacht hat. Und dass er einen Weg hat, der für uns läuft. Und dort speziell die Verheißung, die Abraham bekommen hat, die hat er relativ schlecht selber verwirklichen können. Wir werden das dann noch ein bisschen genauer anschauen. Also war es wirklich eine Frage des Glaubens und nicht eine Frage von seiner eigenen Leistung. Ganz speziell beim Abraham auch. Seine eigene Leistung hat zu seiner Nachkommenschaft keinen wenig beitragen können. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Oder? Aber sie glauben. Und zwar ausschließlich sein Glauben. Das ist so wichtig, dass wir lernen, dass unsere eigene Leistung uns gar nichts nützt. Sie nützt uns überhaupt nichts vor dem Herrn. Und dann hat es so gut gesagt, und der Cicep vor 2 Wochen, der Herr ist nicht interessiert an seinen 153 Fisch. Der Herr interessiert an dir. Als Mensch, als Person. Und hier wieder, es geht nicht um das, was Abraham leisten konnte, sondern um Abraham als Mensch, der geglaubt hat. Der geglaubt hat, dass der Herr einen Weg machen kann. Und nachher geht er weiter und sagt, wenn jetzt tatsächlich das mit dem Gesetz funktionieren würde, dann braucht es den Glauben gar nicht. Dann braucht es sogar keine Gerechtigkeit, weil das Gesetz würde dann reichen, oder? Und ist die ganze Verheißung, die Thematik Gerechtigkeit aus dem Glauben ist gestorben. Oder? Aber ich glaube, wir kennen uns alle selber, wir kennen alle anderen um uns herum auch. Wir bringen es einfach selber wirklich alleine nicht her. Und es hat ganz gut auf deinem Puff, im Gesetz schuldig bist, weil du ganz Gesetz schuldig geworden. Auf gut Deutsch, es funktioniert einfach nicht. Also können wir uns grundsätzlich entscheiden, den anderen Weg zu laufen. Und um das geht es. Das ist das, was er hier bewusst einander gegenüberstellt. Sagt, hört, ihr könnt immer wieder auslesen, ob der Teile von eurer Gerechtigkeit, sagen Sie es bewusst so, Teile von eurer Gerechtigkeit aufgrund vom Glauben, aufgrund von dem Werk, wollt entsprechend erreichen. Und nicht einmal das geht. Der ganze Glauben, der ganze Weg von uns ist eine reine Glaubensfrage. Ausschließlich eine Glaubensfrage. Und nicht eine Frage von unseren Werken. unseren Leistungen. Was ganz klar ist, wenn wir wirklich glauben, und zwar aufrichtig glauben, mit entsprechenden Konsequenzen folgen ganz viele gute Handlungen daraus heraus. Aber das ist eine Konsequenz vom Glauben und nicht ein Teil unserer Rettung. Das ist wichtig. Das ist ein grosser Unterschied. Unsere guten Leistungen aufgrund unseres Glauben machen uns nicht angenehmer vor dem Herrn oder geben uns einen besseren Platz vor dem Herrn. Nein, sie sind einfach ein Zeichen von unserem Glauben. Das ist alles. Und wenn wir denken, die guten Leistungen helfen uns, dann muss ich enttäuschen, sie helfen euch nicht. Aber es wäre schon so eben cool, wenn wir uns wieder ansehen, dass unser Glaube wirklich etwas Reelles ist und etwas Praktisches ist. Von dem her sollte unser Leben in der Zeit schon etwas anders aussehen, wenn wir nachher glauben, mit dem unterwegs sind. Sonst ist der Glaube nämlich nicht der Glaube, sondern das reines Dafürhalten. Dann wären wir genau dort, wo der Jakobus ist, wo entsprechend herausfordert, so willst du nur einen sehen, du törichter der Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also er hat schon Konsequenzen, und zwar ganz grosse Konsequenzen. Aber das tut nichts zu unserer Rettung. Das tut nichts zu unserer Wiederherstellung. Die kommt einzig und allein daraus, dass wir glauben, dass der Herr das kann. Nur wegen dem. Oder? Man sagt dann auch das Gesetz, und das, wenn nur auch, wenn das Gesetz richtet den Zorn an, steht hier, das Gesetz bringt den Zorn Gottes zum Vorschein. Und dann kommt so eine interessante Aussage, mit der kann man auch etwas machen, wenn man will, oder? Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Ja, es ist ja so, wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, gibt es keinen Buß. Der Punkt ist der, ob mit Geschwindigkeitsbegrenzung mit 120 etwas reinkesselt ist oder ohne Geschwindigkeitsbegrenzung mit 120 etwas reinkesselt ist, ist genau das Gleiche. Das ist der Punkt. Ob jetzt das Gesetz da ist oder nicht, die Konsequenzen vom Handeln sind genau die gleichen. Und sie sind genau gleich plötzlich nicht mehr nicht richtig, nicht mehr nicht falsch, weil wir kein Gesetz haben. Sie sind nämlich genau gleich noch falsch nachher, oder? Das spielt keine Rolle. Das ist wichtig. Darunter ist einfach der, und das hat mich ganz interessant gemacht. Steve Stell hat einen ganz interessanten Kommentar gemacht. Es ist ein grosser Unterschied, ob du im Wissen um das Gesetz bewusst die Gegenentscheidung neu ist, oder ob du einfach daneben haust. Das ist nicht ganz das Gleiche. Ja, Beispiel, ganz einfach. In unserer Kindererziehung war es so, wenn ein Kind von uns das erste Mal ohne Erklärung von etwas, etwas gemacht hat, wo nicht ironisch war, hat es geheißen, weißt du was? Jetzt kommst du noch davon. Aber ich sage dir, das ist nicht ironisch. Das ist nicht gut. Und von dann an haben sie gewusst, dass das nicht ironisch ist. Und dann hat das Handeln einfach Konsequenzen gehabt. In was für eine Form spielt gar keine Rolle. Und genau so ist es. Das ist wichtig. Wenn wir ein Gesetz haben, und wir haben jetzt das Pech, wir haben das Gesetz, dann ist es einfach so, dass unser Handeln doch noch Stufen schwerwiegender ist, wenn wir es übertreten, als wenn wir es ohne Gesetz übertreten. Die Konsequenzen sind einfach zweifacher Natur. Und zwar, einmal haben wir daneben geholt und andererseits haben wir uns bewusst gegen etwas entschieden. Und das mit dem bewusst gegen etwas entscheiden, hat meistens in unserem Leben schon noch signifikante Konsequenzen zu folgen. Von dem her ist schon ein Unterschied, ob das Gesetz da ist oder nicht. Aber einen umbringen per se ist immer schlecht. Oder? Wenn du in dem Sinne kein Gesetz gegen Mord hast, dann ist es immer noch nicht gut. Und das Lustige ist, die meisten haben eigene Konsequenzen gehabt. Und wenn es aber gegeben ist, dann hast du einfach logischerweise entsprechend mehr. Einfach, das ist mir wichtig. Also das Gesetz zeigt uns auf, wo wir schief laufen. Das ist ja so. Das ist aber nicht, um uns den Finger aufzuhalten, sondern uns zu helfen, ja, wo wäre der gesunde Weg? Das ist der Gedanke vom Gesetz. Wo ist der gesunde Weg, der dir gut tut? Weil dem Herrn sein Herz ist nicht das, dass er immer ständig korrigieren will. Dem Herrn sein Herz ist, dass er uns vom gesunden, auf einem guten Weg abhalten kann. Das ist sein Herz und das geht es ihm. Eine interessante Schlussfolgerung im Vers 16. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung fest bleibe für alle Nachkommen, nicht allein die, die aus dem Gesetz leben, sondern auch die, die aus Abrahams Glauben leben. Es muss so sein. Weil, sonst hätten wir das Problem, dass der Herr nicht alle einschliessen kann in seinen Weg. Weil wenn es mit dem Gesetz würde gehen, ja, was machen wir denn mit denen, die das Gesetz nicht haben? Das ist genau das Problem. Wenn es aber aus der Gnade geht, wo das Herr es anbietet, ob wir das Gesetz kennen oder nicht, und wir das annehmen und glauben, dass aufgrund von Gottes Gerechtigkeit wir gerecht gesprochen sind, dann spielt es gar keine Rolle, was wir für einen Hintergrund haben. Dann ist es egal. Dann ist es gleich. Und darum muss Gerechtigkeit aus dem Glauben kommen und nicht aus dem Gesetz. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt Abraham sein Glaubensweg. Den tut er jetzt hier beschreiben. Und mit euch die ersten paar Verse aus 1. Mose 15 lesen. Einfach so, dass wir ein bisschen sehen, wo wir stehen. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinaufgehen und sprach: Siege im Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt kommt seine Bekehrung. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Der Abraham ist dort etwa 86 gsi. Und seine Frau 76. Wir nennen das nicht das fruchtbare Alter heutigen Tags. Oder? Von dem her. Und der Herr sagt ihm: Du wirst von deinem Leib Nachkommen bekommen. Du wirst Nachkommen haben, mehr als du Sterne hast. Wo kannst du zählen? Und Abraham sagt: Herr, ich glaube dir. Herr, ich glaube dir. Du kannst das. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und genau darum ist er gerettet worden. Und hat dann auch die Verheißung bekommen, natürlich, dass aus seiner Nachkommenschaft der Lösung wird kommen. Wir haben das letzte Mal angeschaut, das heisst, der Abraham ist prospektiv gerettet worden im Wissen, dass sein Nachkommen, Jesus Christus, für alle Menschen wird zahlen. Darum werden all die vor dem Herr genau gleich gerettet wie all die nach dem Herr. Und zwar aufgrund von was? Aufgrund vom Glauben. Einfach Glauben. Sorry, einfach ist nicht einfach, aber es ist nur einfach der Glauben. Nichts anderes. Oder? Und das ist die Situation, wo der Herr dann sagt: Jetzt bist du gerettet. Jetzt bist du bei mir. Und hat dann noch 14 Jahre lang gewartet. He? Und sein Glaube ist nicht geschrumpft, sondern ist gewachsen. Das ist eben noch Glauben. Und darum merken wir jetzt, dass der Abraham wirklich der Vater vom Glauben ist. Und der Vater geworden ist von allen, die glauben. Weil er der ist, der wirklich den Weg gelaufen ist, im Gehorsam und im Glauben dem Herrn gegenüber. Er hat hier einen Scheissdreck gemacht, wir wissen das, aber spielt keine Rolle. Er hat geglaubt. Genau wie der David. Der David auch geglaubt. Sie haben geglaubt, dass Gott souverän ist und alles im Griff hat. Und das ist das, was ausmacht. Wenn wir Gott glauben, dann sind wir gerettet. Im Vers 1. Mose 17, 15, nachher, das ist hier 17, Vers 17: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Komplizierte Formulierung. He? Aber was heisst es hier? Er hat dem Herr geglaubt, der die Toten lebendig macht. Jetzt, wenn wir das mal anschauen, da ich einfach das schon sauber angetönt, ist es beim Abraham genau so gewesen. Sein Lieb und die Liebe seiner Frau waren eigentlich tot gewesen, wenn es darum geht, Nachkommen zu bekommen. Das war schon gestorben gewesen, das war schon erledigt gewesen. Käse schon geflickt, keine Nachkommen mehr. Fertig, lustig. Oder? Und gleich hat er ihm geglaubt, doch, du kannst das. Du kannst das. Du kannst mir Nachkommen geben. Oder? Und dann kommt er so, wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. Wie die Nachkommen, dem Vers 5, den wir vorhin angeschaut haben. Oder? Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den verstorbenen Leib, der erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an die Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Das ist es, das ist das, was Abraham ausgemacht hat. Hey, ich glaube dem Herr, ich glaube dem Herr. Hat er geglaubt, Sohn bekommen, sagt der Herr, kann er opfern. Hey Leute, hallo. Ha, du hast schon einiges gemacht. Wenn ich soll, dann gar nicht, dann kannst du das zweite Mal machen. So war der Abraham. Er hat geglaubt, du bist gegangen. Und er hat, das heisst nachher, und wusste aufs Allergewisseste, das ist genau der Punkt, wusste aufs Allergewisseste. Das ist ganz, für mich ganz eine gute Beschreibung vom Wort Glauben. Glaube ist nicht, ja, es könnte vielleicht sein. Oder mal, es kommt auch schon gut. Glauben ist Wissen aufs Allergewisseste. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Der Begriff Glauben, wie wir es heute denken, ich glaube, das kommt schon gut, ist nicht das, was darum geht. Sondern es geht genau um das hier. Wissen aufs Allgewisse, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und das ist im Netz zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Genau das, wieder der Vers 6 dort, oder? Genau. Und nachher schlägt er wieder den Bogen zu uns heute. Zu ihnen damals, zu uns heute genau gleich. Und sagt dann, hey, das ist nicht nur für den Abraham geschrieben worden, sondern auch für uns. Damit wir wissen, dass wenn wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und gestorben ist und von den Toten auferweckt ist. Und nicht denken, oh, ich glaube, es ist auch schon so, sondern glauben. Dass es Tatsache ist. Wenn wir glauben, dann sind wir eben genau gleich gerettet, wie der Abraham geglaubt hat. Genau so ist es. Wenn wir glauben, dann werden wir gerettet. Nicht, wenn wir gut leben. Das gute Leben nützt überhaupt gar nichts. Wir fangen nicht an, wie Scheiß machen, damit der Glaube grösser wird. Das machen wir nicht. Der Paulus wird das noch einmal ganz deutlich artikulieren und sagen, hört, dessen Verdammnis ist gerecht. He? So viel zum Thema. Aber es geht darum, dass wir lernen, mehr und mehr darauf zu schauen, dass wir einfach glauben, dass der Herr das gemacht hat. Und aus dem herausleben. Und nicht krampfhaft versuchen, ein besseres Leben zu leben. Weil das geht nämlich so eben schlecht. Es ist einfach Gottes Gnade und sein Wirken in unserem Leben, der Unterschied macht. Und wenn wir es bereit sind, uns dem herzugeben, dann ändert er unser Leben. Und plötzlich funktioniert Zeug, das vorher nicht funktioniert hat, weil wir glauben, dass er es kann. Weil er es kann wirken in unserem Leben, wenn wir ihm glauben. Ganz wichtig, wenn wir ihm glauben, dann gibt es Veränderung. Nicht, wenn wir ihn speziell fest anstrengen. Die Veränderung, die wir speziell fest anstrengen, ist meistens nicht nachhaltig. Die Veränderung im Glauben, wo wir sagen, der Herr kann das, die verhält. Und das ist genau das, was hier beschrieben ist, was darum geht, was schlussendlich der Glauben ausmacht. Das, was der Abraham vorgelebt hat, dass er einfach geglaubt hat und gewusst, dass der Herr tut, was er sagt. Das war das, was ihn gerettet hat. Das ist genau das Gleiche, was uns auch rettet heute. Glauben wir, dass er für uns einen Weg hat. Dann sind wir gerettet. Dann kommen wir weiter. Amen.